Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich docke so ein bisschen an Lutz' Predigt von vor 2 Wochen an. Thema Heilung. Und zwar habe ich meine Predigt so genannt, was ist, wenn nichts passiert, wenn wir um Heilung beten, aber Gott immer noch trotzdem bei seinem Plan A bleibt. Ja? Also es hört sich wirklich paradox an, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Das wird jetzt vielleicht weniger, ja, das wird so eine Mischung aus Predigt und Erlebnisbericht von mir selber, was ich erlebt habe in der Corona-Zeit 2022 im April. Ihr kennt ja diese Schulzirkusse, die von Schule zu Schule ziehen und die Kinder manegereif machen. In 3-4 Tagen und dann gibt es eine richtig gute Aufführung für die Eltern. Teilweise auch eine sehr gute, professionelle Aufführung für die Eltern. Und so ein Schulzirkus war auch im April 22 bei uns an der Grundschule, die Eva besucht hat. Und war eine Riesensache. Ich war eingeteilt freiwillig für den Tribünenaufbau und habe mich bereit erklärt, da mitzuhelfen. Und wo wir dann so fertig waren, dann erklärt der Zirkusleiter, das ist der Raymond gewesen, der übrigens schon von Kindesbeinen auf immer in diesem Zirkus gearbeitet hat und nichts anderes kannte, von der herausfordernden Situation der Schulzirkusse, vor allem in der Corona-Zeit. Ja, wie schwierig das auch ist und finanziell, aber auch personell. Und dann erzählt er halt auch, dass sein Schwager, der Kalle, an ALS erkrankt ist und seitdem auch nicht mehr im Zirkus mitarbeiten kann. Und wo Raymond diesen Satz sagt, mein Schwager hat ALS und ich stehe da und ihr müsst wissen, damals, ich war richtig on fire. Corona-Zeit war die beste Zeit meines Lebens, was mein geistlicher Zustand angeht. Und es ist jetzt ein paar Jahre her. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden, leider. Es kann wieder mehr werden, habe nichts dagegen. Aber damals war das wirklich so, ich habe gedacht, für diesen Typen muss ich beten, für diesen Kalle muss ich beten. Ich muss irgendwie an diesen Kalle rankommen. Ich bin nach Hause gegangen nach dem Aufbau. Also kurz zur Erklärung, ALS, was ALS ist. ALS ist eine Nervenkrankheit, wo Nervenzellen quasi absterben und somit die Muskulatur abnimmt. Stephen Hawking hatte diese Krankheit übrigens. Und ich habe gedacht, für diesen Typen muss ich beten. Und klar, man kann jetzt auch von nach Hause gehen in sein stilles Kämmerlein und beten. Und beten, bitte, bitte Gott, heile diesen Kalle. Ja? Da war ich so nicht unterwegs. Ich habe gesagt, ich muss da live hin. Ich muss zu ihm hin, weil ich das gelernt habe, dass Gott direkt in der Gegenwart dieser Person nicht nur heilen kann, sondern es tun sich Türen auf, wo ich ihm das Evangelium erklären kann, wo vielleicht noch mehr passiert. Befreiung, Heilung, Vergebung, vielleicht bekehrt sich dieser Mensch sogar. Ja, aber daran habe ich ja nicht gedacht in dem Moment. Ich wollte eigentlich nur für ihn beten und weg. Ja, ich zu Hause angekommen, ich war so recht ruhig beim Abendbrot, aber ich habe gemerkt, ich muss da wieder hin. Es hörte nicht auf. Kennt ihr diese Unruhe? Und du merkst, das ist kein Druck, wo man sich selbst unter Druck setzt, wo du jetzt was machen musst, sondern es war so eine Aufforderung vom Heiligen Geist. Du musst da nochmal hin. Ich nach dem Essen direkt wieder hin, kein Kalle da und der Einzige, der da war, war der Raymond. Und auf dem Weg dahin habe ich natürlich auch gebetet. Und ich weiß nicht, was da mir durch den Kopf ging, ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, was ich weiß, ist der Vers aus Markus 16, Vers 18. Der wurde ja heute schon so angeklungen von Sandra, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, diese Zeichen werden aber die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. So, das wusste ich. Kranke Hände auflegen. Deswegen wollte ich eigentlich direkt auch hin. Ja, aber der Raymond war nur da und ich sehe schon an seinem Gesicht, er sah mir es am Gesicht an, dass ich irgendwas Ernstes auf dem Herzen hatte. Und wir kamen so ins Gespräch Ich erfuhr erstens, dass er Kalle hieß, dieser Mann, der ALS hatte, schon bei 8 oder 9 Ärzten war und die haben ihm alle diagnostiziert, unheilbar. Und ich sage zu dem Raymond, das ist nicht unheilbar, Jesus kann heilen. Kennst du Jesus? Ja, nein, aber ich habe damit nichts am Hut. Und ich so, du musst mich nur ihm vorstellen. Das ist das Einzige, was ich von dir verlange. Bring mich einfach in Kontakt mit dem Kalle und den Rest mache ich dann. Ja, das wollte er auch nicht, weil er will ja natürlich auch nicht, dass es nachher rauskommt, er hätte über seine Krankheit gesprochen von seinem Schwager. Er war ein bisschen sensibel. Und dann hab ich schon gesehen, wie der Kalle auf den Hof kommt, mit dem Auto, mit seiner Frau. Und wo er aussteigt, sehe ich auch schon, dass seine Arme eigentlich relativ schlaff herunterhängen. Er kriegt sie nicht hoch, die Arme. Ne? Er kann seine Finger bewegen, seine Hand bewegen, aber er kriegt den Arm nicht hoch. Und ich sehe diese Schlaffheit, die quasi von den Schultern anfängt bis runter in die Hände. Und in diesem Moment habe ich kurz gezögert. Ein bisschen zu lang, dann war der Kalle weg. Ich habe diesen Moment verpasst. Und das ist ja auch so eine Sache. Gott gibt uns ja in Situationen im Alltag so diese Kairos-Momente. Ja? Der Kairos, der beschreibt ja einen Moment, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, heißt das, glaube ich, griechisch übersetzt. Die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Das heißt, ich hatte diese paar Sekunden Zeit, ich habe sie verpasst. Ja? Und dann kann man so ganz schnell in so eine Selbstverdammnis fallen und sagen, boah, was bist du für ein Christ? Wieso hast du gezögert? Wieso hast du Schiss? Ja? Aber ich weiß ganz genau, Gott ist gut, Gott ist souverän und er schenkt immer eine zweite Situation, eine zweite Möglichkeit. Ja, auch wenn die Chance jetzt in diesem Falle weg war. Und ich wusste, Gott will an den Kalle ran durch mich. Weil der Preis für Kalle war unermesslich hoch. Ja, es ist Gott nicht egal. Es hat Jesus wirklich alles gekostet. Es hat ihn sein ganzes Leben gekostet. Und wisst ihr, Gott ist ja so ein glücklicher Gott. Er ist vollkommen, er ist die Liebe, er ist selbst die Liebe, er ist selbst die Freude. Ja, und er braucht keine Umstände, um glücklich zu sein, er braucht keine anderen Wesen, um glücklich zu sein. Er hat alles, was er braucht, er ist ein glücklicher Gott. Er hat die Fülle, er ist die Fülle selbst. Und er braucht uns nicht, streng genommen. Aber was treibt einen Gott dazu, für uns in die Hölle zu gehen, um unsere Schuld, um unsere Sünde, unsere Strafe abzuleisten? Und was treibt einen Gott dazu, die gesamte sündige Natur der gesamten Menschheit von Anfang bis zum Ende, die leben wird, gelebt hat und lebt, freiwillig auf sich zu nehmen, sich quasi mit der Sünde zu identifizieren? Was treibt bitte schön einen Gott dazu? Und ich habe mal gedacht, ich male euch mal ein Bild. Und zwar, das sind Wurzeln, hoffentlich kann man das erkennen. Ne? Wurzeln, dann ein Baum, der aus 3 Strängen besteht. Und wenn die Wurzel die Sünde ist, bedeutet er, dass der ganze Stamm seine Ursache in der Wurzel hat. Und von genau der Sünde hat uns ja Jesus befreit. Die Sünde, die quasi die Trennung bedeutet, die Trennung von Gott, die damals ja passiert ist im Garten Eden. Wir sind komplett abgeschnitten worden von Gott. Wir sind unabhängig geworden, hört sich erstmal gut an, war es aber nicht. Ja, und wir sind unabhängig geworden, wir sind selbstständig geworden und haben eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht und uns ins Chaos geritten. Das sieht man ja an der heutigen Weltsituation. Und Jesus selber, ihr müsst euch vorstellen, Jesus selber wurde die Essenz der Sünde. Er wurde selbst zur Sünde, sagt die Bibel. Und das finde ich heftig, weil genauso im Gegenteil heißt es, damit wir zu Gerechtigkeit werden. Das können wir in 2. Korinther 5, 21 lesen wir das einmal. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben nicht eine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen, sondern wir sind seine Gerechtigkeit. Wir schmücken ihn mit der Gerechtigkeit. weil Jesus nämlich selbst zur Sünde wurde. Aus Liebe zu uns. Und er hat uns geschaffen, und damit wir seine Liebe, das ist ja der Grund, die Liebe. Er hat uns geschaffen, er wollte mit uns Gemeinschaft haben, weil er uns liebt. Weil die Liebe, die er hat, die hat einen Anspruch. Und dieser Anspruch muss ja irgendwie gerecht werden. Ja? Das muss ja irgendwie erfüllt werden. Und das sind wir. Wir sind der Grund. Und jeder Tropfen Blut war es wert, dass Gott die Menschheit durch Jesus mit sich versöhnt hat. Jeder Tropfen Blut, auch für Kalle. Und das Geschenk der Errettung, das war die Befreiung, es war die Heilung, ist für jeden verfügbar. Das wusste ich. Und das weiß ich immer noch. Gott hat uns geschaffen aus Geist, Seele und Leib. Drei. Ein dreieiniger Gott schafft dreieinige Wesen. Und genau so verhält es sich auch am Kreuz. Als Jesus gestorben ist, ist er für die Sünde gestorben. Ist er für die Trennung der Menschheit von Gott gestorben. Das heißt, er ist für die Krankheit gestorben. Körper, ja. Befreiung. Seele, also die seelischen Gebundenheiten, Angst, Depression und. Und er ist gestorben, um uns wieder zu versöhnen, für die Versöhnung mit Gott. Ja. Jetzt frage ich euch, wenn die Bibel sagt, alle Schuld lag auf ihm, und wir gehen meistens immer von der Schuld hier aus, ja, alle Schuld, bedeutet das ja automatisch, dass auch alle Krankheit, alle Ängste, alle Depressionen auf ihm liegen. Weil die Wurzel unterscheidet das nicht. Aus der Wurzel kommt alles heraus. Diese drei Dinge. Ich kann nicht sagen, Gott will Krankheit. Dann müsste ich aber auch gleichzeitig sagen, Gott will Sünde. Sehr spitz gesagt, das weiß ich. Aber ich glaube ganz fest, und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass Jesus gestorben ist für die gesamte Sünde, heißt, die Auswirkungen der Sünde sind diese drei Dinge, die meine drei Dinge betreffen, Seele, Körper und Geist, die Verbindung zu Gott. Und alles, wirklich alles, ist bezahlt von Jesus Christus. Für jede Krankheit, für jede Schuld, für jede Belastung. Und ich kann nicht sagen, Gott schickt Krankheit. Gott sendet die Krankheit ganz bewusst und er gibt dir ganz bewusst die Krankheit. Dann müsste man auch davon ausgehen, dass Gott dir ganz bewusst die Sünde gibt. Ja, oder dich sündigen lässt. Das können wir nicht sagen, das passt nicht, das geht nicht. Er hat uns von den drei Dingen vollständig befreit. Er heilte sie alle. Und diesem Jesus nachzufolgen, da bedeutet das natürlich radikale Hingabe. Alle Lebensbereiche gehören ihm. Mein ganzes Sein gehört ihm. Wünsche, Pläne, Träume, Kontrolle an ihn abzugeben. Und das ist der Preis mit Jesus. Das ist der Preis mit Jesus, wenn wir mit Jesus leben wollen. Er will sein Leben ganz. Also Gott macht nie halbe Dinge, nie halbe Sachen. Wenn, dann nimmt er alle Schuld, alle Krankheit, alle Belastungen auf sich. Und dann will er auch alles in mir haben, mein ganzes Leben. Er will sein Reich vollständig in mir bauen, weil dem Feind nämlich alle Territorien genommen worden sind. Und das macht er nicht durch eine Art Ausbildung, sondern das macht er durch Beziehung. Das ist ihm halt sehr wichtig. Ohne geht's nicht. Und ich war mal mit dem Hund unterwegs, das mache ich öfter, aber zu dem Zeitpunkt war ich unterwegs und ich habe zu Gott gesagt, du darfst mir jetzt sagen, was du möchtest. Ich höre jetzt zu. Und ich habe in dem Moment einfach erwartet, dass er irgendwie sagt, so Gerd, der nächste Punkt, was dran ist, du musst jetzt das und das und das tun. Das und das habe ich für dich vor. Das und das sind deine Aufgaben. Und ich habe gemerkt, das ist nicht das, was Gott sagen möchte. Und ich merke, dass ich bin so oft getrieben, einfach zu leisten. Und ich mache oft meinen Wert davon abhängig, was ich für Gott leiste. Und dann sagte Gott so zu mir durch die Gedanken und sagte, okay, sag mir mal, was ist mein Name? Ich habe kurz überlegt und ich wusste, sein Name ist ja jetzt Gott, Jesus, Heiliger Geist, Jehova, Yeshua, wie auch immer. Jedenfalls, ich habe gesagt, okay, dein eigentlicher Name, wie du dich Mose vorgestellt hast damals, war ja, ich bin, der ich bin. Hat er gesagt, genau, und ich möchte, dass du dich auch so nennst. Fand ich ein bisschen blasphemisch am Anfang, muss ich sagen, aber im Endeffekt hat Gott mir dann gesagt, wer lebt denn jetzt zu 100% in dir ganz? Er hat gesagt, ja, du. Okay, was bleibt denn von dir übrig? Gar nichts. Also, was bleibt? Ich bin, der ich bin. Dann darfst du dich auch so nennen. Du bist Sohn, du bist Tochter. Zu 100%. Das ist erstmal das Wichtigste. Du definierst dich nicht darüber, was du tust, sondern du definierst dich darüber, wer du bist, wer ich bin. Und wenn ich sage, ich bin, der ich bin, dann bist du Sohn. Dann darfst du erstmal Sohn sein. Dann musst du nicht leisten. Du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes, weil du es bist, nicht weil du es tust. Und so ähnlich ungefähr waren meine Gedanken und die Gott zu mir so durch mein Denken sagte. Der Baum ist erstmal Baum, ja? Der ist nicht Frucht, der ist Baum. Aber die natürlichen Früchte kommen von alleine, weil er einfach Baum ist. Und genauso ist es zu uns. Wir sind Söhne, wir sind Töchter. Wir dürfen einfach sein. Die Früchte sind die Konsequenz davon, wenn wir diese Beziehung zu Gott haben, diese Verbundenheit, das ist unsere DNA. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr viel in der Vergangenheit für Gott getan, aber sehr wenig mit ihm. Und das sollte sich ändern. Deswegen war ich unterwegs zu der Schule, zu Kalle. Ich weiß, ich bin nicht das beste Beispiel, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber in dem Fall war das so, dass ich gesagt habe, ich will dahin, ich muss dahin. Und ich habe jetzt diesen Moment verpennt, aber ich glaube, dass Gott mir eine neue Chance gibt. Ja, und es gab noch diesen Moment, wo ich den wieder nicht erwischt habe an dem Tag. Am Wohnwagen klopfen wollte ich auch nicht, fand ich so ein bisschen unhöflich. Und dann musste ich eben auf einen anderen Tag warten. Freitag war die Aufführung von Eva. Ich musste 2 Stunden früher mit ihr zusammen da sein. Und diese 2 Stunden habe ich gesagt, boah Gott, bitte, lass mich endlich diese Aufgabe hinter mich bringen. Ich kann ja kaum noch ruhig schlafen, weil diese Last auf mir ist. Ich muss für den Kalle beten. Und dann habe ich, tatsächlich stand er dann da mit dem Raymond, mit seinem Schwager und unterhielten sich. Ich bin schnurstracks auf die zu. Manchmal ist ja Flucht nach vorne die beste Alternative. Ja, wenn man anfängt zu zögern, man bekommt Angst, man merkt, man wird scheu, Flucht nach vorne. Das habe ich gelernt, ist das Beste. Und da habe ich dann angefangen, mit Kalle zu sprechen und ich habe mich unterhalten. Raymond hat sich irgendwann zurückgezogen, hat gemerkt, okay, sensibles Thema, geht mich jetzt momentan nichts an. Ich ziehe mich zurück. Und dann erzählte der Kalle mir, dass es mit seinem linken Arm angefangen hatte. Er konnte plötzlich morgens den Wasserkocher nicht mehr heben. Und zusätzlich kamen keine Einnahmen mehr rein durch Corona in den Zirkus. Und somit war die Existenz des Zirkus bedroht, ne? Und somit auch die Existenz der Familie, weil diese Menschen leben davon. Und das meiste musste seine Frau machen. Und er hatte natürlich auch noch 3 Kids, um die sich die Frau hauptsächlich kümmern musste. Sie musste im Zirkus arbeiten. Sie musste sich um ihn kümmern, sie musste ihn herrichten, waschen und so weiter. Also es gab keine Hoffnung und die Ärzte, die ganzen 8, 9 Ärzte haben ihm auch keine Hoffnung gegeben. Und sie gaben ihm nur 2 Jahre zu leben. Und ich habe nur gedacht, ja, das letzte Wort hat immer Gott. Für mich war die Sache klar. Und die Diagnose für Kalle lautet bei Gott, durch seine Wunden bist du geheilt. Denn Gott liebt dich und er leidet mit dir. Und das war das, was ich ihm sagte, so ungefähr. Und ich fragte ihn, ob ich einfach für ihn beten dürfte. Ich wollte eigentlich nur für ihn beten, gegen die Krankheit. Ja? Er stimmte zu und plötzlich ertappte ich mich dabei, wie ich ihm das Evangelium erklärt. Ungefähr so ähnlich, wie ich es eben gerade gemacht habe. Und er hörte sehr aufmerksam zu, stellte ein paar Fragen. Und ich habe mich dann getraut zu fragen, Kalle, willst du diesen Jesus kennenlernen? Willst du zu ihm gehören? Willst du diesen Preis zahlen? Willst du dein ganzes Leben Jesus geben? Deine Kontrolle, deine Pläne, deine Zukunft? Er hatte nichts zu verlieren, nichts. Diagnose war, ich sterbe sowieso. Was habe ich zu verlieren? Er hat gesagt, ja, will ich. Und ich war ein bisschen verblüfft, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Normalerweise überlegen sich die Leute das immer erstmal. Und dann ist man ja auch froh, ach ja, endlich. Ne? Und habe ich meinen Job gemacht. Aber in dem Falle musste ich jetzt dranbleiben und ich war ein bisschen überrascht. Ich habe gesagt, okay, gut, dann beten wir jetzt dafür. Also was ich damit sagen will, es ist nicht immer Freude dabei, wenn wir über Jesus reden oder wenn wir für Menschen beten. Das ist einfach eine Aufgabe, die uns der Heilige Geist auflegt und wir ziehen sie durch, weil wir treu sind, weil wir gehorsam sind und danach kommt dann die Belohnung. Also selbst wenn ich hier auf der Erde, dann irgendwann bei ihm. Ja, und es ist nicht immer Spaß. Definitiv nicht. Und er hat sein Leben Jesus gegeben, an Ort und Stelle. Da zwischen den Wohnwagen, zwischen spielenden Kindern, habe ich mit ihm gebetet. Und er hat den Weg nach Hause gefunden. Er war ein Kind Gottes. Und hier hatte Gott anscheinend schon vorgearbeitet. Und die Ernte war hier reif. Nur jemand musste da sein, um diese Ernte einzufahren. Und das sollte ich sein. Und Heilung ist nicht spontan passiert. Und die Wahrheit ist, aber trotzdem, Jesus hat seine Krankheit getragen. Heilung ist überhaupt nicht passiert. Wahrheit ist, Jesus hat seine Krankheit trotzdem getragen. Und es war trotzdem sein Wille, dass Kalle gesund wird. Ja? Er war abgeschnitten davon. Und es ist definitiv Gottes Wille, dass Kalle gesund wird. Er heilte sie alle, hat Lutz letztes Mal schon gesagt, vorgelesen. Er heilte alle Kranken, die zu ihm gebracht worden sind. Und ich habe Kalle zu Jesus gebracht. Ich weiß und ich wusste, das ist definitiv sein Wille. Es liegt nicht an Jesus, weil er hat es vollbracht. Er hat es nicht teilbracht, er hat es vollbracht. Deswegen wusste ich das. Es ist definitiv sein Wille. Manchmal liegt es an mir, an meinen Zweifeln, an meinen Unglauben. Ja, der Glaube selber ist nicht das Problem. Aber manchmal schiebt sich vor den Glauben der Unglaube. Hier so. So. Ne? Und dann sehe ich den Glauben nicht mehr. Und dann bekomme ich Zweifel. Fange an zu überlegen, ob das wirklich was wird. Der war bei 8, 9 Ärzten. Und alle haben diagnostiziert, du wirst sterben. Und die Jünger fragten ja Jesus auch, diese Stelle hat Lutz auch vorgelesen, warum sie damals den dämonisierten Jungen nicht heilen konnten. Und Jesus sagte zu ihnen, wegen eures Unglaubens. Ja, das ist die Stelle aus Matthäus 17, 19, Vers 20. Die werde ich jetzt erstmal nicht vorlesen, weil wir die ja schon letztes Mal gelesen haben. Aber Jesus sagt zu ihnen, wegen eures Unglaubens. Wir haben dann mit Kalle noch ein bisschen geredet. Und ich habe ihm so ein paar Dinge erklärt und das Witzige war, während ich mit ihm das Evangelium geteilt habe, während wir geredet haben, hat er sich so eine Zigarette angezündet und dann war hier so die Motorhaube und er konnte seine Zigarette natürlich nicht zum Mund führen. Ne? Dann hat er immer so Schwung geholt, Zigarette war drin, angezündet und dann, und das tat so weh, das zu sehen. Und einerseits irgendwie auch lustig gewesen, weil ich habe gedacht, ich erkläre ihm gerade das Evangelium und er will eine rauchen. Ja, aber so what, es ist völlig egal. Jesus hat auf jeden Fall zu seinem Herzen geredet und er hat gesagt, ja, ich will zu Jesus gehören. Das zieht sich noch ein bisschen länger, das war über Osternzeit. Ich habe ihn besucht auf dem Festplatz mit seinem Zirkus da und anschließend haben wir die zu Hause besucht, wir haben das Evangelium nochmal geteilt, das ganze Haus hat sich taufen lassen. Er hat sich taufen lassen in der Badewanne, wir haben das gesamte Haus getauft, samt Schwiegermutter. Und kurz vor der Taufe, das muss ich noch kurz erzählen, war der kleine Junge, also diese Zirkuskinder, ne, die haben mich fasziniert. Es ist Wahnsinn, was für eine Disziplin, die selbst im Alltag, die jonglieren immer mit irgendwas. Also wie die immer in ihrem Denken sind, als Zirkuskinder, das ist hat mich schon beeindruckt. Und dieser Junge, der hatte irgendwie Beinschmerzen. Kurz bevor er getauft werden sollte, fing er an zu klagen, mein Bein tut weh. Ich habe gesagt, okay, pass auf, wenn sowas kommt, Als Beispiel jetzt. Nur, ich führe das mal vor. Wenn sowas kommt, ne, habe ich den anderen erklärt, Hände drauf, dann habe ich einfach kurz gesagt, in Jesu Namen, Schmerz verschwinde, du bist jetzt geheilt. Das war ein Beispielvorführung, aber gleichzeitig habe ich für ihn gebetet. Der Junge reißt die Augen auf, fängt an zu schreien und sagt, der Schmerz ist weg, der ist weg und springt durch das ganze Haus. Und damit habe ich ja gar nicht gerechnet, ja? Aber das war so ein richtig super Beispiel dafür, dass auch spontane Heilung funktionieren kann. Wir haben dann alle getauft. Einige haben wir dann haben wir um Erfüllung des Heiligen Geistes gebeten, dann ging das mit Sprachengebet weiter und so fort. Weiter. Und wir haben sie noch ein bisschen weiter betreut. Aber Heilung ist nicht passiert. Kalle starb ein halbes Jahr später. Und ich weiß nicht, warum er nicht geheilt wurde. Das weiß ich nicht. Ich muss mir zugestehen, Gerd, das kann an deinem Unglauben gelegen haben. Ich muss wirklich so reif sein als Christ, mir das eingestehen zu können. Und ich habe gesagt, es ändert sich nichts an der Wahrheit. Nichts. Ich werde jetzt meine Theologie, meine Wahrheit nicht verändern, nur weil ich es nicht erlebt habe. Wahrheit bleibt Wahrheit, die kannst du nicht verrücken, egal was ich erlebe. Und ich weiß immer noch, Gottes Wille ist, dass jeder gesund wird. Und ich bin nicht bereit, meine Theologie den Erfahrungen anzupassen. Aber was ich weiß, ist, dass Gott trotzdem bei seinem Plan A geblieben ist. Ich weiß jetzt, wo Kalle ist. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Das weiß ich nicht, das hat seine Frau mir bis heute nicht erzählt. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er bei Jesus ist. Davon gehe ich fest aus, weil die Daten, Fakten passen. Die sind da, die sind unumstößlich. Er hat Jesus sein Leben gegeben. Ich habe ihm gesagt, was es kostet. Ich habe ihm ganz klar gesagt, was es kostet. Und er hat ja gesagt. Deswegen gehe ich davon aus, in fester Überzeugung, er ist bei Jesus. Er ist sein Kind. Warum erzähle ich euch das? Weiß ich nicht, um anzugeben? Nein, ihr wisst ganz genau, dass ich momentan in einer ganz anderen Phase stecke. Damals war ich richtig on fire. Momentan bete ich sehr wenig für Leute, die Heilung brauchen. Eher so im Familienkreis, Gemeindekreis, habe ich kein Problem mit, aber ich weiß auf der Firma, ich habe für so viele Leute gebetet, bei keinem ist Heilung passiert, bei keinem. Das hat mich schon ein bisschen entmutigt, ein bisschen runtergezogen und ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Aber was ich weiß, ist, dass Gott selbst in so einer Situation immer noch Plan A hat, und immer noch das Beste für sich rausholt. Selbst wenn ich dann nur das Evangelium teile oder für die Leute bete, sie in den Arm nehme oder was auch immer. Er holt immer das Maximale raus für sich in so einer Situation, selbst wenn mein Unglaube mir im Weg ist. Wir müssen manchmal unsere Komfortzone verlassen, ja, ganz klar. Der eine macht es mehr, der andere weniger. Und sobald ich dieses Wort Komfortzone sage, krampfen sich bei vielen der Magen zusammen, das kenne ich. Aber wir dürfen lernen, seinen Impulsen zu folgen. Das ist sein Plan. Weil er möchte, dass die Leute diese Fülle erleben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Angst, die wir dann verspüren, das ist die Angst, die uns der Teufel widerspiegelt, die er selber hat. Er hält uns in diesem Moment einen Spiegel vor. Und wir denken immer, es ist meine Angst. Aber im Grunde ist es die Angst des Teufels vor dem, was passieren könnte. Und wenn ihr es nicht tut, keine Selbstverdammnis, das müssen wir auch lernen. Gott schenkt immer noch eine zweite Chance und selbst wenn du die nicht ergreifst, er fällt nicht, wie Lutz, wie hast du es gesagt, er fällt nicht geschockt vom Thron. Ja. Wichtig ist für uns, dass wir unser Herz bewahren und uns nicht in Selbstverdammnis fallen und sagen, boah, was bin ich doch für ein schlechter Christ? Und anfange wieder meine Identität über meine Leistungen zu definieren. Nein, ich bin Sohn, ich bin Tochter, das ist erstmal unumstößlich und ich bin geliebt, ich bin heilig, ich bin vollkommen. Ich bin seine Gerechtigkeit. Ich folge längst nicht allen Impulsen des Heiligen Geistes, muss ich ganz offen sagen. Aber manchmal geht es nicht anders, manchmal muss ich es einfach machen. Also, Ich glaube, dass wir Gott so ein bisschen beleidigen würde ich vielleicht nicht sein, aber wenn wir an unserer Identität zweifeln oder unsere Identität davon abhängig machen, was wir tun, ich glaube, dann schmälern wir das Werk des Kreuzes. Weil wer sind wir Menschen, dass wir sagen können, ich bin doch ein schlechter Christ, ich bin nicht so gut, andere können es besser. Ne? Und wer bin ich, dass ich das sagen darf? Und das fühlt sich so demütig an, aber es ist absolut Stolz, es ist falsche Demut, es ist absoluter Stolz, weil ein Gott des Universums, der das ganze Weltall erschaffen hat, heilig und rein und vollkommen ist und sich entschieden hat, dich Sohn Gottes zu nennen, dich Sohn, Tochter Gottes zu nennen, dich vollkommen gemacht hat, wer bist du, dass du wagst, das in Frage zu stellen und zu widersprechen? Versteht ihr? Wenn Gott sagt, du bist vollkommen, egal was du tust, du bist mein Kind, komm immer wieder zu mir, Vergebung kriegst du bei mir, das ist nicht das Ding, habe ich außer Welt geschafft, das ist alles außer Welt geschafft, das ist nicht mehr die Barriere, die dich hindert, zu mir zu kommen. Mach da nicht so ein Drama von, das ist nicht deine Identität. Komm zu mir, sei einfach Sohn, sei einfach Tochter, ich vergebe, ich heile, ich befreie. Und wenn am Ende der Mensch nicht gesund wird und wenn dein Glaube anfängt, Risse zu bekommen, du anfängst an der Macht Gottes zu zweifeln, dein Gottesbild von einem gütigen und souveränen Gott anfängt zu wanken, welchen Banner hältst du dann im Schlachtfeld deiner Gefühle hoch? Mist, ich habe verloren. Ich bin so Versager. Welchen Banner hältst du hoch? David hat immer gesagt, boah, ich werde verfolgt, ich werde bedrängt, aber du bist meine Burg, du bist meine Festung, du bist mein Hort, du bist meine Zuversicht. Diesen Banner hält er am Ende seiner Psalmen so oft hoch. Was ist unsere Proklamation am Ende unserer Situation, wenn nichts passiert ist, wenn keine Heilung passiert ist? Was sagen wir dann immer noch? Gott, du bist trotzdem gut. Und es ist immer noch dein Wille. Auch wenn ich es nicht erlebe, ich glaube daran und ich will mein Herz davon überzeugen. Ich will es glauben. Manchmal sind wir von Dingen überzeugt, aber manchmal glauben wir es nicht. Glaube ist immer eine aktive Sache. Glaube ist ja ein ich nehme es mir und es gehört mir. Das ist Glaube. Glaube ist nicht warten, bis es mir in die Hände fällt, sondern ich muss es mir greifen. Ich muss mir das Werk vom Kreuz greifen. Das ist Glaube. Ja? Und da hapert es manchmal bei mir. Immer an der Wahrheit festhalten, das will ich. Trotzdem, auch wenn nichts passiert. Wenn ich entmutigt bin, will ich trotzdem glauben, dass Gott gut ist. Und egal, wie die Situation ist. Weil ich weiß, jede Situation, auch wenn ich es versagt habe, oder es nicht funktioniert hat, Gott wird die Situation zu seinem Besten dienen lassen. Immer. Es wird besser werden. Das ist ja der Vorteil. Wenn wir Christen, wir Christen haben den Vorteil, egal wie schlimm die Situation wird, egal wie schlimm die Wirtschaft ist, wie schlimm die Gesellschaft ist, wir Christen haben die Chance, weil wir ja nicht zu diesem Reich gehören, dass wir immer Fortschritte machen können. Es geht immer weiter, es geht immer vorwärts, es geht immer bergauf. Wir machen nie Rückschritte. Bei Gott gibt es keine Rückschritte. Unsere Theologie beruht nicht auf Erfahrung, sondern auf seine Wahrheit. Und das ist das Wundervolle und das fröhliche Evangelium. Also es wird besser werden. Mit den Kranken, wir dürfen nicht aufgeben, ganz klar. Bei Gott gibt es nie Rückschritte, sondern immer Fortschritte. Und lass uns nicht versuchen, die Erde oft in den Himmel zu drücken. Also meine Wahrheit, meine Erfahrung an seine Theologie oder seine Theologie zu verändern durch meine Erfahrung, sondern seine Wahrheit runterzuholen in mein Leben. Dieses vom Himmel zur Erde Prinzip. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja. Er kann meine Wahrheit nämlich nicht gebrauchen, aber ich kann seine Wahrheit gebrauchen. Damit möchte ich euch ermutigen. Es gibt noch ein Lied von Xavier Naidoo. Ich bin so ein heimlicher Fan von ihm, von seinen Texten. Und dieses Lied beschreibt genau das. Ja. Es beschreibt genau das, dass wir nie die Hoffnung nie aufgeben dürfen. Selbst wenn nichts passiert, es ist immer noch Hoffnung da, es wird immer noch besser werden und Gott holt immer das Maximum aus dieser Situation für sich heraus, um sich zu verherrlichen. Selbst wenn wir down am Boden sind. Danke, Jesus. Danke, dass mit dir alles besser wird, auch wenn nichts passiert. Auch wenn wir manchmal keine Heilung sehen, keine Heilung erleben, dennoch bist du gut. Und dennoch bist du Gott der Wahrheit. Du bist Gott, du bist treu und du nennst uns deine Kinder und du veränderst deine Sichtweise auf uns niemals. Jesus, ich will dir danken, dass du wirklich die Sünde komplett besiegt hast, komplett überwunden hast, auf dich genommen hast, dich selbst zur Sünde gemacht und somit alles, was uns so plagt, körperlich, seelisch, du hast die Verbindung wiederhergestellt. Wir dürfen freimütig vor deinen Thron kommen, Vater, egal wie wir uns fühlen, freimütig, freimütig, weil du uns nämlich Sohn und Tochter, sie als Tochter und Sohn, sie ist vollkommen durch dein Blut, Jesus. Danke dafür, dass wir diese Hoffnung in uns tragen, dass diese Hoffnung niemals zerstört werden kann. Gib uns die Kraft, Heiliger Geist, immer wieder daran festzuhalten, uns immer wieder daran zu erinnern. Erinnere uns immer wieder daran, wer wir sind, dass das unsere Herzenshaltung bestimmt. Dass Enttäuschung nicht überhand nehmen, dass Verbitterung nicht einkehren kann, wenn keine Heilung passiert. Und wir so sehr darauf fokussiert sind, dass es unbedingt passieren muss. Danke, Jesus, dafür, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass du den Himmel auf die Erde gebracht hast, Jesus. Amen.